Tag auch.
Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes.
Heute bei Über Tage der 19. Folge beschäftigen wir uns mit linker Meme-Kultur. Und dafür haben wir zwei Special Guests am Start. Und zwar einmal Genosse Kevin. Hallo.
Ja, guten Tag. Also ich bin eine Hälfte von Genosse Kevin, von der anderen schöne Grüße.
Genosse Kevin sind zwei Leute, das wusste ich gar nicht.
Ja, sozusagen Haupt- und Nebenadmin. Ich bin der Hauptadmin.
Okay, und dann noch klassenbewusster Corgi. Hi.
Gumo, ich bin die ganze Seite von klassenbewusster Corgi.
Wir haben einiges vorbereitet heute. Wir würden starten mit einer kleinen Einführung in die Meme-Kultur und die Geschichte von Memes. Würden dann Memes als Aktivismus drüber sprechen, Memes und Zeitgeist, eine unkritische Verwendung von Templates durch Linke und noch allgemein so ein bisschen über die Kulturindustrie. Es kann sein, dass es soundtechnisch heute ein bisschen weird wird, weil einfach wir das hier über Online-Jitsi aufnehmen und so, und das könnte einfach ein bisschen schwierig werden. Mal gucken, ob das alles so wird, wie wir uns das vorstellen, oder eine Katastrophe. Genau, aber ich würde dann einfach sagen, starten wir einfach durch. Und Nusser Kevin, vielleicht würdest du anfangen mit einer kleinen Einführung in Meme-Kultur und Geschichte.
Memes werden ja heutzutage eigentlich vorrangig mit Internetbildern oder Sharepics verbunden. Ursprünglich kommt das Mem, also Meme ist ja die Mehrzahl, wurde in den 70ern von Richard Dawkins eingeführt, und es soll sozusagen ein Mem als solches soll eine Bewusstseinseinheit darstellen oder einen Bewusstseinsinhalt. Was das jetzt genau sein kann, ist variabel. Das müssen natürlich keine Bilder sein, sondern es können auch Töne oder Situationen, Erfahrung sein. Diese Mem-Theorie wurde dann auch auf andere Bereiche angewendet, hat sich dann halt über das Internet, weil sozusagen auf einem Bild oder sozusagen auf einem Template sich ja dann sozusagen eine gewisse Art von Inhalt befindet, die man sozusagen begreifen muss, um das Meme zu verstehen. Hat sich das dann darauf dann übertragen. Es kommt aber eigentlich in dem Sinne aus der Kommunikationswissenschaft und wird aber auch in Sozialwissenschaften oder Kulturwissenschaften verwendet und hat sich dann, wie gesagt, Anfang, Mitte der 2000er dann zu dem entwickelt vom Namen her, wie wir das heute kennen als Meme. Das wäre es als grober historischer Überblick.
Bezogen auf Memes im Internet, die sind so ein Phänomen, der, ich glaube, irgendwie Mitte der 90er kam das irgendwie auf, dass auf so einschlägigen Foren Bilder zu Situationen gepostet wurden und dann mit sehr schlechten, keine Ahnung, GIMP oder Photoshop Skills wurde daraus ein Bild gemacht, das dann irgendwie zur Situation passend war und oder zum Gefühl in der Situation passend war. Das sind ja irgendwie die Memes im Internet, dass die meiner Meinung nach ein Gefühl oder eine Reaktion auf eine Situation widerspiegeln und dann Situationen immer wieder darauf gespiegelt werden und mit einer anderen Beschreibung oder so ein neues, in Anführungszeichen, Bild erstellt wird. Das hat auch relativ low effort angefangen. Also die Memes, wo ich angefangen habe durchzusteigen, waren so Sachen wie Bad Luck Brian oder Bad Pun Raccoon. Das ist irgendwie so ein Kopf gecroppt auf einen bunten Hintergrund und dann, weiß ich nicht, steht dieses Bild halt für einen schlechten Witz oder für irgendwie eine Situation, wo man halt wenig Glück hatte, etc. Genau, dann ging es irgendwann weiter. Ich glaube, da wurden Memes richtig groß über Facebook und Rage Comics. Ich glaube, das sagt den meisten Zuhörerinnen was. Und dann irgendwie 2-3 Jahre später entstand dieses Template, was wir mittlerweile relativ oft nutzen, mit Bild der Situation und oben in weiß. Ja, die Beschreibung der Situation. Vorher war der Text im Bild, jetzt ist der Text überm Bild. Und das ist so irgendwie eine kurze Geschichte der Memes im Internet. Wahrscheinlich haben da Menschen auch ganz viele Abhandlungen drüber geschrieben, etc. pp., aber die habe ich nicht gelesen.
Ja, und nach einer gewissen Zeit war es ja noch so, dass von den eigentlich eher lustigen Bildchen es so einen Übergang zu einer politischen Meme-Kultur gab. Die ist ja zuerst von rechts gekommen. Ich erinnere mich da beispielsweise an den Anfang von so politischen Memes auf 4chan, der dann eher aus so einem neonazi-rassistischen, antisemitischen Spektrum kam. Erst seit kurzer Zeit, zumindest von mir so wahrgenommen, ist es dann auch dazu übergegangen, dass große linke Kanäle sich der Meme-Kultur angenommen haben. Ihr beide seid ja dann auch Teil davon geworden oder wart schon am Anfang Teil davon und habt in Deutschland dann diese politischen Memes populär gemacht.
Ja, ob man das jetzt von Anfang an, also seit wann mache ich denn jetzt Memes auf unterschiedlichen Plattformen? Ich glaube seit 2015 etwa. Was man jetzt natürlich im politischen Kontext nicht verwechseln oder vergessen darf, ist vor allem bei Linken, wir haben ja Sticker seit Jahrzehnten und oder Flyer ja auch. Und eigentlich sind Memes ja eine vereinfachte Form von Internetflyern oder Stickern. Dementsprechend ist sozusagen die reine Nutzung jetzt von wirklich Memes mit Templates vielleicht ein bisschen später gekommen als bei Rechten. Zumal es da ja auch große Überschneidungen mit der Gaming-Szene gab und gibt, die ja eh viel schneller online ist und Sachen schnell schraubt, weil das ja bei denen das Tagesgeschäft ist. Aber Sticker gibt's ja auch schon seit Jahrzehnten. Und deswegen, es würde mal behauptet, die Linke könnte nicht memen oder hätte so Nachholbedarf. In einem anderen Bereich wurde das ja schon vorher gemacht. Ich weiß nicht, weil Corgi, wann hast du mit Memes angefangen?
Oh, ich habe relativ früh angefangen. Ich habe so 2010, 2011 um den Dreh angefangen. Ich bin auf Memes gestoßen. Das ist eine ganz lustige Geschichte über den Kanal von Vsauce. Das ist dieser Wissenschaftssender, der immer diesen Schwachsinns pseudowissenschaftlichen Kack macht. Und auf Facebook hatten die eine Meme-Seite beziehungsweise eine Seite und da haben die Bilder gepostet, die auf 9gag verlinkt haben. Und dann habe ich mir das irgendwie 6 Monate lang angeguckt und dann habe ich selber angefangen, Memes zu posten. Aber um nochmal irgendwie zurückzukommen, warum Memes eher von rechts genutzt worden sind. Es ist ja so, dass rechte Strukturen relativ schnell von Antifaschistinnen stumm geschaltet worden sind, beziehungsweise der Raum für rechte Strukturen in den Städten selber nicht so da war, weil halt Antifaschistinnen, wenn es irgendwo eine Antifa gab oder die sich noch bilden musste, erstmal irgendwie dagegen demonstriert haben. Und da waren so Foren wie 4chan zum Beispiel, die absolut anonym sind, wo du bei einem Post, glaube ich, nur eine ID bekommst und angezeigt wirst, ob du irgendwie der Original Poster bist, etc. Ein relativ guter Zufluchtsort für die neue Rechte beziehungsweise für Rechte. Und dadurch, dass zum Beispiel das Internet und Technologie erstmal ein relativ männerdominierter Bereich waren, gab es halt nicht nur rechte Memes, sondern auch dieses gesamte Incel-Movement, was jetzt erst irgendwie seit 2 Jahren so bekannt ist, in Anführungszeichen, in der breiten Öffentlichkeit, aber seit mehreren Jahren. Ich kann mich erinnern, dass ich vor 7, 8 Jahren auch beim Surfen im Internet über solche Foren gestoßen bin, etc. und mit Memes dann irgendwelche menschenfeindliche Kacke propagiert wurde. Linke waren halt dagegen eher auf Twitter unterwegs und ich kann mich erinnern, dass die meisten großen linken Meme-Seiten, TM, denen ich gefolgt habe, eigentlich nur Tweets gerepostet haben, beziehungsweise Screenshots von Tweets gerepostet haben und dann aus diesen Tweets irgendwann mit der Zeit Memes gemacht wurden. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wo waren wir?
Nee, wir waren jetzt so bei der Entwicklungsgeschichte, wie das mit Memes und Linken war. Ja, also deswegen, weil mein konkreter Anlasspunkt war tatsächlich, dass ich für andere Seiten online Grafiken erstellt habe. Und das würde man jetzt in dem Sinne vielleicht als Meme bezeichnen. Zum Teil ist es aber wirklich mehr so ein Sticker-Design gewesen, wo man jetzt nicht einfach bloß einen Schriftzug drüber oder direkt draufklatscht, sondern das so ein bisschen bearbeitet und so. Und das dann mit irgendwie so einem vielleicht lustigen Slogan versieht. Aber grafisch war es, zumindest war der Anspruch ein bisschen anspruchsvoller, als jetzt nur Schrift und Bild simpel zusammenzufügen. Was dann natürlich aber ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Und da kann man jetzt ja nicht am Tag 10 Dinger selber raushauen. Und weswegen das, was wir ja heute als Meme-Kultur, über die wir jetzt ja auch größtenteils reden, seit einigen Jahren gibt es ja richtige Apps, die das täglich oder wöchentlich aktualisieren mit Templates, auf denen man sich da, wenn man möchte, irgendwie zehntausende Templates runterladen kann. Der Prozess ist da sehr viel vereinfacht worden, was dann natürlich im Endeffekt auch dazu führt, dass die Art der Memes auch im linken Bereich, also relativ einförmig geworden ist. Also sozusagen aufwendige Grafiken und Sharepics, das gibt's vielleicht so zu Demos oder vielleicht mal zum Vortrag oder halt als Sticker. Aber ansonsten sind die Memes jetzt vom Aussehen her, würde ich sagen, übers gesamte Spektrum hinaus, von links bis rechts bis sonst von ziemlich einförmig, was so das allgemeine Aussehen angeht. Inhaltlich unterscheidet sich das natürlich dann wieder stark, aber ich würde auch sagen, dass es sich zum Teil von dem Inhalt, also von ernsthaften politischen Inhalt dann doch immer Richtung Shitposting, wie man das dann gerne bezeichnet, bewegt. Sachen, die jetzt vielleicht keinen direkten politischen Wertgehalt haben, wenn man es so runterbrechen würde.
Ja,
was halt über Twitter und so weiter, da gibt es ja dann auch SIF-Twitter, das ist dann das Gleiche, bloß ohne Bilder. Und genau, da sind wir dann heute.
Da würdest du ja quasi indirekt stellen, welchen Anspruch wir als Meme-Seiten haben. Weil du meintest ja, das sind keine richtigen politischen Inhalte und ich für meinen Part würde sagen, ich habe mit meinem Internetaktivismus, ich finde dieses Wort einfach unfassbar schrecklich, aber dieser Internetaktivismus, oder dieses Shitposten eher, weil ich sehe das als Shitposten, damit verfolge ich keine linke Agenda oder so, sondern das Ziel war immer, irgendwelchen Linken, die sich halt genauso abfacken über Situationen, die gerade so passieren, den Tag zu verbessern und irgendwie die ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen. Aber ja, es ist halt alles low effort und ich meine, das macht ja die Meme-Kultur auch ein bisschen aus, dass jede Person, sobald die irgendwie eine Idee hat, das machen kann und du halt nicht irgendwie großartig Technik-Skills brauchst oder ähnliches, sondern es eher um die Aussage geht und nicht um die Schönheit des Bildes oder ähnliches.
Ja, also das ist klar. Da ist es ja auch die viel beschworene Einstiegshürde, wenn man die nimmt, die ist bei Memes natürlich sehr, sehr niedrigschwellig. Da ist es ja, je plakativer das Meme ist, desto weniger Einstiegshürde hat sie. Der klassische Witz über linke Memes ist ja, dass sie da ganze Artikel im Prinzip dann auf 400 mal 600 Pixel drucken und sich dann wundern, warum keiner lacht und es keiner versteht. Das ist natürlich so der klassische Zwiespalt zwischen entweder macht man super dumm oder beziehungsweise super einfach, es muss ja nicht dumm sein, dann kommen viele Leute rein und dann auf der anderen Seite ist halt die Frage, wo führt man die Leute jetzt hin? Denn man sieht es ja mit Reichweiten, also zumindest uns bei Genosse Kevin ist es so, wir posten jetzt nichts, was nach Reichweite geht. Also uns ist es völlig egal, ob was jetzt gut ankommt oder nicht. Wir schauen da nicht drauf, sondern es passt oder es passt nicht. Das ist so der einzige Fokus. Da wiederholt sich oft was, aber das ist natürlich der Thematik geschuldet. Inhaltlich ist es mal ein bisschen mehr anspruchsvoll, mal schreibt man noch eine Einleitung dazu, mal nicht. Aber der Hauptpunkt ist auch natürlich, es ist ein schnelles Geschäft. Man kann schnell Ideen rausbringen und man erreicht eine vergleichbar größere Menge damit als mit, keine Ahnung, Vorträgen.
Ja, und man zwingt diese Menge auch, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Also, kleine Anekdote, ich habe letztens ein Meme gepostet mit, ich glaube, unpolitisch sein ist ein Privileg. Und daraufhin kamen relativ viele Bürgis in Anführungszeichen auf mich zu und haben gemeint, ja, jetzt habe ich mich da irgendwie ein bisschen eingelesen und hast du noch Quellen für mich und dies und das und warum ist das denn überhaupt so? Und ich glaube, da kann man diese Reichweite von noch nicht politisierten Linken, die man dann halt irgendwie doch bekommt, weil, also bei mir ist es so, viele Leute finden Corgis einfach süß und folgen mir deswegen und sind eigentlich gar nicht so politisch, würde ich mal von ausgehen, beziehungsweise sind eher bauchlinks. Und diese Leute setzen sich dann über die Witze mit den Aussagen auseinander. Und ich glaube, das ist bei euch auch ähnlich. Oder ich würde mal vermuten, das ist bei euch ähnlich.
Ja, das läuft bei uns auch. Es kommt mal ein bisschen auf das Tagesgeschäft an, ob man jetzt viel oder wenig postet. Und bei bestimmten Sachen weiß man vorher, dass es vermutlich sozusagen einen Kommentaracker geben wird. Gestern war zum Beispiel ein Bild LOL Männer und da sind jetzt irgendwie 70 oder 80 Kommentare drunter, weil sich natürlich zwei, drei Leute angesprochen gefühlt haben und dann ist es da durchgerattert ohne Ende. Das kann man tatsächlich auch bewusst einsetzen, indem man eine verkürzte Aussage, die ein bisschen ungewohnt oder vielleicht schwierig klingt, nimmt. Men are Trash ist zum Beispiel so eine Geschichte, was ja aus Südafrika, aus der Frauenrechtsbewegung dagegen Vergewaltigung kommt, weil die da unglaublich hohe Quoten haben. Wenn man das im deutschsprachigen Raum bringt, regen sich super viele Leute auf, warum Männer denn jetzt Müll seien. Und dann kann man mit diesem plakativen Aufhänger das dann sehr gut darlegen. Das stimmt soweit.
Ich denke, das ist auch einfach dem Format geschuldet, dass Provokationen so gut funktionieren. Wenn du halt nur einen kurzen Text hast, den du auf so ein Bild packen kannst, dann nimmst du natürlich einen möglichst provokanten Aufhänger. Ich meine, so hat ja auch die rechte Meme-Kultur ziemlich Fahrt aufgenommen, dass es einfach sehr viel edgy Content gab, der dann halt anstößig war, den man dann drunter gepostet hat und man hat einfach extrem viele Reactions bekommen und im Endeffekt nutzen Linke das dann ja einfach genauso, dass man versucht, möglichst Sachen zu machen, die möglichst edgy sind und darauf reagieren dann die Leute. Aber was mir auch gerade aufgefallen ist, als ihr so darüber geredet habt, ist, dass dann ja recht schnell auch die Grenzen aufgezeigt werden von dem Ganzen. Also ihr habt ja schon gesagt, dass dann Leute sich auch gemeldet haben, also bei dir, Corgi, jetzt, die dann weitergehende Literatur haben wollen, weil das war auch etwas, was ich so wahrgenommen habe von den Leuten, die dann bei Meme-Seiten darunter kommentieren. Es ist halt wirklich eine extrem gute Massenarbeit. Also ihr erreicht ja ein super großes Publikum an eher unpolitischen bis nur anpolitisierten Leuten. Aber man kann eben nicht super viele Inhalte in einer gewissen Tiefe über einfach nur eine kleine Bilderserie mit Text vermitteln.
Ja, das ist ja auch eine große Schwäche, ein großes Problem. Also man kann halt viel dann im One-on-One, in Anführungszeichen, dann mit den Menschen machen und sich stundenlang anchatten und Ideen austauschen oder diskutieren. Aber auch da, wenn du jetzt nicht 30 Leute hast, die hinter deinem Chat sind und Personen sprechen, kommst du halt einfach schlichtweg nicht hinterher. Da wir halt so eine breite Menge an Content raushauen und sehr viele linke Themen bearbeiten, sind wir ja auch nicht in allen Sachen Experten. Also zum Beispiel habe ich relativ viel, ich mache auch Posts über Feminismus etc. Und ich finde das gerade ein bisschen weird, dass 4 männlich gelesene Personen über Feminismus reden. Oder zum Beispiel auch dieses Männerthema. Es gibt feministische Accounts, die halt zum Beispiel das Wort Männer zensieren. Und auch da suchen dann Personen ein Gespräch mit mir, das sehr tief in den Feminismus reingeht. Und da muss man die halt auch bremsen und irgendwie weiterleiten zu anderen Personen und sagen so, jo, dieser Account kennt sich da viel besser als ich aus. Der kann mehr darüber sprechen. Jetzt mit dem Nahostkonflikt, meine Grüße an die antideutsche Meme-Allianz, wurden alle unsere Postfächer geflutet. Und es gab halt tausende Debatten zum Nahostkonflikt selber. Und du führst halt auch die gleiche Debatte 1000 Mal. Und irgendwann kann man es ja auch nicht machen. Also ich kann nicht mit jeder Person irgendwie 3 Stunden über den Nahostkonflikt schreiben. Aber ich denke mir dann, wenn man eine Person von der meiner Meinung nach richtigeren Meinung überzeugt, dann hat man doch zumindest was geleistet.
Ja, also das merken wir bei uns natürlich auch. Wir versuchen schon auch ein bisschen mehr Content als nur Memes zu bringen, weswegen es bei uns ja regelmäßig Fragerunden gibt, die dann archiviert werden. Ab und an wird mal eine dicke Slideshow erstellt. Irgendwie das letzte Mal am 1. Mai zur Kritik der Arbeit, das sind glaube ich 20 oder 25 gewesen, die dann archiviert wurden. Podcast-Tipps machen wir, ein bisschen eingeschlafen gerade, und Lesetipps, immer wenn man wieder ein neues Buch hat oder was im Bücherschrank rumsteht, kann man das empfehlen. Man merkt bei Instagram als Plattform, dass es sehr viele direkte Kommunikationen gibt, also es melden sich super viele Leute, sehr viel mehr als bei Facebook oder bei Twitter. Bei Twitter wird sich halt eher direkt unter dem Tweet gemeldet und angekackt oder auch nicht. Über PN geht da relativ wenig. Bei Facebook ist es generell schwierig mit den Reichweiten, weil Facebook ab bestimmten Tausenderstufen das organisch runterstuft und man dann bei 25.000 Abos auf der Seite irgendwie maximale 3.000er, 4.000er Reichweite für einen normalen Post kriegt. Und es melden sich auch relativ wenig Leute, natürlich je nachdem, was für Content man liefert. Und bei uns kommen auch sehr viele Anfragen und Nachfragen zu Themen. Wie Corgi das gerade schon gesagt hat, man kann nicht zu allem was sagen. Das ist auch in Fragerunden, wie steht ihr zu dem anarchistischen Dorf in Spanien 1920, dessen Vorstand irgendwas. Und das ist so, keine Ahnung, noch nie davon gehört. So,
ich habe die gleiche Frage bekommen. Ich glaube, das war die gleiche Person, du.
Also man kann einfach nicht zu allem was sagen. Das funktioniert nicht. Da ich jetzt auch nicht mehr zum allzu jungen Semester gehöre und es schon fast 1,5 Altersgenerationen unter mir gibt mit einem Namen, über die Jahre hinweg hat man sich natürlich zu vielen Themen einen Grundstock angebaut oder aufgebaut an Argumentationen. Ob das nun, wie gerade angesprochen, mal Feminismus gewesen ist, das durch auch unschöne Erlebnisse sozusagen selber eine Zwangsbeschäftigung damit stattgefunden hat oder ein Nahostkonflikt gerade, das ist normal. Man muss aber wirklich darauf sich immer auch wieder sagen, 50 Leute schreiben am Tag, man kann nicht zu allem was sagen und zur Not muss man sie weiterreichen. Aber halt als Agitationsort ist Instagram als Plattform tatsächlich sehr gut geeignet für direkten Kontakt.
Ja, und bei Instagram kann die Reichweite auch sehr gut explodieren. Also wenn man dann irgendwie in seine Insights guckt, ich glaube, mein erfolgreichstes Meme hat irgendwie 20.000 Leute erreicht und damals war ich noch ein relativ kleinerer Account und dieses Viralgehen mit irgendeinem Inhalt, das passiert halt relativ schnell. Also es gibt dann irgendwie eine Person, die etwas bekannter ist als du und die repostet dann dein Meme und packt das in ihrer Story und dann reposten das dann irgendwie die ganzen FollowerInnen von denen und dann explodiert das. Und dann hast du irgendwie 5 Tage lang voll Terror auf dem Handy, weil das die ganze Zeit vibriert und Leute dich anschreiben und dies und das. Und dann merkst du so, oh, okay, gut, diese Inhalte können doch so viele Menschen erreichen. Warum passiert das im echten Leben nicht?
Ja, reichweitentechnisch weiß ich es bei Insta jetzt nicht mit dem Weiterteilen. Twitter ist, glaube ich, die Plattform, die größte Weiterteilungsquote und Reichweite hat. Da kriegt man auch mal, wenn man Glück hat, 300.000, 400.000 in der Reichweite, wenn man einen guten Screenshot oder irgendwas hat. Videoausschnitte werden generell immer sehr viel weitergeteilt. Auf Facebook kann man natürlich lange Videos einstellen. Da ist, wenn man irgendwie Glück hat und da Martin Lejeune sich beim Halbmarathon da die blutige Nase abholt, dann liegt man auch mal bei 600.000 oder so. Das kann passieren. Währenddessen bei Instagram die natürliche Reichweite der Posts selber sehr viel höher ist.
Was ich auf jeden Fall einfach wichtig finde, ist, dass linke Memes auch so eine Leerstelle füllen, weil insgesamt würde ich einfach sagen, dass die Rechte es viel besser verstanden hat, im Internet, in sozialen Medien Agitation zu betreiben und das ab einem gewissen Level halt zu professionalisieren. Zumindest in diesem Meme-Bereich ist es halt ganz gut gelungen, das sozusagen aufzuholen, habe ich das Gefühl. Es gibt ganz viele andere Bereiche wie YouTube-Kanäle oder auch Podcasts oder so, wo ich immer noch sagen würde, da wäre extrem stark noch im Hintertreffen. Aber da finde ich, ist es halt so einer linken Meme-Bubble ganz gut gelungen, aufzuholen, was das angeht. Und von daher, ja, ist auf jeden Fall einfach ein wichtiger Agitationsort, ein ganz zentraler Agitationsort, soziale Medien für uns. Und das lässt sich leider auch nicht mit irgendwelchen Mastodon-Alternativen gerade auffangen, wenn wir wirklich die Masse der Leute erreichen wollen.
Ja, also zum Aufholen, man muss natürlich einerseits feststellen, wir können nicht alle Leute sozusagen auffangen, die irgendwie rechts abdriften würden oder sozusagen deren Zielgruppe sind, weil wir bestimmte Inhalte nicht vermitteln können. Natürlich gibt es sexistische Memes von links, es gibt irgendwelche Leute, die diese ganze Weeb-Waifu-Schiene auch von links fahren und dann irgendwelche nordkoreanischen Frauen in Uniform hochstilisieren zur bestmöglichen Frau irgendwie so. Das gibt's alles. Aber bestimmte Bereiche können wir den Rechten nicht abspenstig machen, weil wir deren Inhalte nicht teilen. Das funktioniert halt nicht. Edgy oder kantiger Humor, den die Rechten früher verstärkt für sich beansprucht haben, kann ich mich jetzt natürlich selber nicht von freisprechen, da es so ziemlich der halbe Account um Gulag-Witze und Guillotine-Memes geht, wo man sich dann aber bei irgendwie FDP, CDU und so weiter bedanken kann, dass die halt irgendwie Kevin Kühnert als Stalin dargestellt haben, als er irgendwie so die ersten 3 Interviews gegeben hat. Deswegen dieses Aufholen, es ist themenbezogen. Wenn man sozusagen den Wettstreit selber mit einem rechten Sektor, würde ich in dem Fall immer gar nicht so richtig aufmachen, weil die Gruppe der Leute, die man erreicht, sind dann doch durchaus unterschiedlich.
Ja, ich glaube auch, also ich glaube, wir könnten den rechten Account so gesehen keine FollowerInnen abnehmen beziehungsweise zurückgewinnen, sondern bei uns geht es eher um die FollowerInnen, die irgendwie noch nicht politisiert sind, beziehungsweise nur bauchlinks sind und gerade versuchen, sich politisch zu orientieren. Wir können halt eine Alternative bieten zu rechts, die halt besser ist als rechts. Aber ich glaube, wie du halt schon gesagt hast, Kevin, dass wir das denen nicht abnehmen können. Also wir können die Rechten nicht einholen in diesem Gebiet, was irgendwie Reichweite angeht, etc., weil die ja schon so einen riesen Vorsprung haben. Naja, wir können halt irgendwie eine lustigere Alternative bieten. Und
es ist auch die Frage, welchen Wettstreit möchte man? Will man jetzt den Wettstreit darum, wer den härtesten Witz bringt, das ist ja auch nicht das Ziel. Das endet irgendwie beim Gulag oder beim Holocaust, dann ist das Thema durchgekaut und sich da drin dann zu betteln, wer das Härteste macht, das funktioniert nicht.
Ich würde auch sagen, dass das am Anfang dann und auch das, was jetzt mit diesem Aufholen gemeint ist, ist nicht wirklich ein Abgraben von den FollowerInnen, von den rechten Accounts, sondern es ist ja mehr überhaupt diesen Anschlusspunkt zu bieten, wo die Rechten vorher ein stärkeres Monopol drauf hatten. Natürlich gab es immer noch die ganzen unpolitischen Memes, aber zumindest, wenn ich so erinnere, als ich dann irgendwie 2012, 2013 dann angefangen hatte, so wirklich mit Meme-Kultur mir die Sachen da anzugucken und jetzt was nicht mehr so nischenmäßig war wie Newgrounds oder sowas, was es dann früher gab, da war es schon so, dass die politischen Memes eher die Rechten waren. Natürlich könnt ihr jetzt nicht diese Arbeit leisten. Es werden bestimmt ein paar Leute dann sagen, ah, das ist auch lustig, das ist schön edgy, das ist schön kantig, das gucke ich mir mal an, da lache ich drüber, haha. Aha, ja, vielleicht werde ich jetzt auch ein bisschen linker. Aber bei Leuten, die wirklich schon in dieser Bubble drinstecken, könnt ihr natürlich nicht die Arbeit leisten. Aber es gibt das ja auch von linken Medienprojekten. Gutes Beispiel ist da, glaube ich, ContraPoints, die ja immer genannt wird als eine der YouTuberin, die sehr viel Arbeit geleistet hat, um halt Leute, die vorher in so einer neurechten Alt-Right-Bubble drin waren, wieder rauszuholen und mit Inhalt davon zu überzeugen, dass sie eher in eine linke, feministische, antirassistische Richtung gehen. Aber das funktioniert, wie es bei ihr auch gezeigt wird, einfach vor allem durch eine sehr gute Präsentation, aber auch durch eine sehr starke inhaltliche Vermittlung. Und das können natürlich kleine Bilder dann nicht leisten. Und bezüglich dieses ganzen Wettstreites darum, möglichst anstößige und kantige Witze zu machen, möglichst stark zu schockieren, das kann man natürlich nicht gegen Rechte gewinnen, weil wir einfach nicht so Menschen verachten, wie Rechte sind. Und die Frage ist ja auch wirklich, ob wir uns wirklich den absoluten Niederungen irgendwie von der linken Geschichte dann annehmen wollen und die dann hochstilisieren wollen, nur um möglichst stark zu provozieren und dann einfach nur noch Leute ins Lager stecken, Leute in die Kniescheiben schießen, Leute an die Wand stellen. Wo führt das denn dann hin? Also wir geben ja dann auch ein bisschen unseren eigenen Anspruch auf, Menschenfreunde zu sein. Und ich meine, was anderes ist ja auch, da würde mich mal interessieren, wie das bei euch war. Wie haben denn eigentlich die Plattformen drauf reagiert? Weil zumindest von rechter Seite ist das ja eins der großen Probleme, weswegen ja auch diese anonymen Seiten dann eher so als Echo Chambers verwendet werden, wo man sich wohlfühlt und wo man nur von eigenen umgeben ist, weil die Sachen da eben auch nicht gesperrt und gelöscht werden können, wenn man jetzt 4chan und 8chan nimmt. Wie war das denn bei euch bezüglich Gulag-Witzen und so? Sowas wird doch dann sicherlich auch mal gemeldet.
Ja, das wird's. Instagram hat den Vorteil, dass Sperren oder gelöschte Memes werden 3 Monate gelistet und fallen dann wieder raus. Bei Facebook ist es 1 Jahr, bei Twitter weiß ich gar nicht. Bei Facebook hat man, wie vorhin schon gesagt, das Problem, je mehr Reichweite oder je mehr Follower man hat, desto mehr drosselt Facebook die Reichweite, weil sie Reichweite verkaufen als Geldtool. Das funktioniert bei Insta ein bisschen anders und je mehr auf Facebook gestrikt wird, desto stärker wird dann auch die Reichweite gesenkt. Genosse Kevin hat ja ursprünglich auf Facebook angefangen, wurde dann 2-mal gelöscht und dann habe ich mir auch gesagt, nee, Instagram haben wir jetzt seit 2 Monaten, dann läuft das halt nur noch hier. Und ab und zu wird was gelöscht. Oftmals gar nicht unbedingt Guillotinengeschichten oder Gulag-Witze, die ja bei uns zum Markenkern gehören, als im Prinzip Satire auf diesen Red Scare. So als würde Kevin Kühnert jetzt ernsthaft auf die Idee kommen, die CDU auf Schafott zu legen. Und manchmal werden total skurrile Sachen gesperrt. Erst diese Woche oder letzte Woche war es Video vor der Synagoge mit scheiß Juden. Das wurde komischerweise runtergenommen, dann gesagt, nicht einverstanden und nach 3 Minuten oder 5 Minuten aber wieder freigeschaltet. Das war, und manchmal weiß man wirklich nicht, selbst die Einleitung, die geschrieben wurde, dazu war rein deskriptiv und hat das verurteilt. Kurzzeitige Löschung davon.
Der Meldeprozess läuft ja so, dass Menschen im Internet-Sweatshop außerhalb von Deutschland auf jeden Fall eine Übersetzung zu diesen Memes kriegen, die irgendwie automatisch generiert wird und dann halt nach diesen Community-Richtlinien werten. Das führt halt zum Beispiel daran, dass wenn man Bilder von feministischen Accounts, wo das Wort Männer drin vorkommt, meldet, dass als Hate Speech dann irgendwie von der Plattform genommen wird, beziehungsweise dass halt den Leuten, die das bearbeiten, der Kontext relativ oft fehlt. Da haben wir zum Beispiel das Gefühl, dass eher linke Inhalte eher gesperrt werden als rechte Inhalte, beziehungsweise ich persönlich habe nicht so viele Posts gesperrt bekommen. Der eine, den ich nicht verstanden habe, da war, ich habe schon ein bisschen verstanden, da war irgendwie der AfD-Parteitag in Dresden und dann habe ich das irgendwie geschrieben und darunter geschrieben, Bomber Harris, do it again. Ich weiß nicht warum, der Post war halt nach 3 Minuten down, aber ansonsten passiert relativ wenig. Ich glaube, viel funktioniert bei Instagram auch über Shadowbans, was halt...
Also ich könnte dir auf jeden Fall sagen, warum der gesperrt
ja, ich kann's mir gut vorstellen.
Ja, also ich meine, viel erinnert mich das auch wirklich daran, an diese Geschichten, die es dann gab, dass durchgestrichene Hakenkreuz verboten werden sollte, weil halt ein Hakenkreuz drin ist. Es gibt ja wirklich sehr viele linke Kanäle, vor allem von YouTube kenne ich das, die dann schon von Anfang an wissen, wenn sie jetzt über die Alt-Right oder Nazis reden, dass dann das Video entmonetarisiert wird, weil da Wörter drin vorkommen oder Themen, die YouTube nicht mit Monetarisierung versehen will, weil das immer eine starke Kritik war, dass halt rechte Kanäle Geld durch YouTube daraus schlagen können. Aber natürlich führt das auch dazu, dass eben keine kritische Auseinandersetzung damit geleistet werden soll. Und mir scheint das alles wirklich sehr stark, als wollen diese Plattformen möglichst unkritische und sanften Umgang mit diesen ganzen Themen haben wollen und auch möglichst generell eine unpolitische Plattform oder welche, die sich dann nur an der Mehrheitsmeinung orientieren. Sowohl gegen links als auch gegen rechts, einfach um diesen Skandalisierungen aus dem Weg zu gehen und die schlechte Presse zu vermeiden.
Da muss man aber auch nochmal nach Ländern unterscheiden. Genosse Kevin zum Beispiel ist als Vorbild entstanden von Comrade Jeb, das sich auf Jeb Bush bezieht, der dem Bruder von George W. Bush, der bei einer Rede, die er hielt, dann sagt, you may clap now. Und das wurde dann so sozusagen im Prinzip als Ostblock-Parteitag jetzt applaudiert für den Genossen. Die haben dann angefangen, Jeb Bush halt als Anarchisten und Kommunisten, den gibt's da mit Molotow-Cocktail vom Weißen Haus und an der Guillotine und was weiß ich alles darzustellen. Es gibt diverse Seiten in den USA, you're not yourself when you hunger for the flesh of the bourgeoisie. Diverse Seiten mit Guillotine im Namen drin, die die ganze Zeit Guillotine-Memes raushauen. Dann teilweise mit Gritty und was weiß ich. Wenn man das dann nach Deutschland geteilt hat, wurde es gelöscht. Das geht hier nicht. In den USA ist dann sozusagen diese Free Speech, die Redefreiheit, einfach größer erlaubt. Es ist ja weniger strafbar dort, falls es überhaupt strafbar ist. Und in Deutschland ist es dann tatsächlich so, dass man manchmal für völlig absurde Geschichten einen Strike bekommt. Ich habe mal für einen Text grafische Gewaltdarstellung auf Facebook reingewirkt gekriegt und wurde gesperrt für irgendwie 5 Sätze, die Pillepalle waren. Das ist dann einerseits dieses Meldesystem, das dann nicht funktioniert, und zum anderen halt länderspezifisch. Ob sozusagen eine Schärfe rausnehmen zu wollen aus dem Diskurs, so wenig wie ich aus den USA mitbekomme, dass dort Sachen tatsächlich mal gelöscht werden, und selbst wenn, dann betrifft das eher kleinere Seiten, würde ich zumindest global gesehen jetzt nicht unbedingt zustimmen.
Ich glaube, die Plattformen richten sich da auch, glaube ich, nach den länderspezifischen Gesetzen, die filtern das raus.
Ich bin, glaube ich, hier derjenige unter uns, der so null Plan davon hat und nur Bahnhof versteht. Deswegen, ich frage mich halt auch generell bei dieser ganzen, ich hau jetzt hier richtig rein, so richtig querbeet. Ich frage mich halt, wie es mit der Verständlichkeit von dem Ganzen auch eben ist. Also es ist halt so eine ganz eigene Welt irgendwie, so eine ganz eigene Kultur, die man wirklich, wenn man da nicht drin steht, ganz viele Codes hat, ganz viele eigene Wörter hat, die auch hier heute die ganze Zeit vorkommen, und vielleicht geht es auch einigen von unseren HörerInnen so, what the fuck, worüber redet ihr teilweise überhaupt?
Ja, ich meine, man muss sich ja auch einfach nur angucken, dass es ganz viele Memes gibt, wo nicht durch den Text direkt verständlich wird, was dort vermittelt werden soll, sondern sich das dann auch an dem Bild aufhängt und man dann eigentlich erst den Hintergrund dieses Bildes verstehen muss, um überhaupt das mit dem Text in einen gewissen Kontext zu setzen. Natürlich ist das bei allen möglichen Sachen so. Wir werden gleich sicherlich noch auf noch speziellere Memes gehen, aber das ist, glaube ich, auch eins der großen Probleme von Memes, wo man dann sagen kann, wo Memes auch einen Nachteil haben, im Gegensatz zu so Sachen wie Infoslides, die ja jetzt auf Insta immer wieder von politischen Seiten verwendet werden, wo man dann auf 10 Seiten einfach was kurz und knapp erklärt hat. Memes brauchen ja schon diese gewisse Meme-Subkultur, um das Verständnis dafür zu haben.
Naja, jede Person, die irgendwie auf Social Media unterwegs ist, hat schon mal ein Meme gesehen. Und ich glaube, es tut mir leid, Marian. Also ich würde nicht sagen, dass Memes an sich eine Nische sind, sondern Memes sind etwas mittlerweile Allgegenwärtiges im Internet. Ey, es gibt Boomer-Memes. Meine Mom sendet mir auf WhatsApp lustige Bildchen, TM, die halt absolut nicht lustig sind. Das ist in der Generation unserer Eltern und wahrscheinlich auch bei älteren Menschen als unseren Eltern angekommen. Was aber vielleicht bei unserer linken Meme-Kultur oder bei der linken Meme-Nische erwähnenswert ist, ist, dass mein Account zumindest versucht, Inhalte schon in Memes richtig auszuformulieren und unmissverständlich zu formulieren. Ich versuche unter dem Post noch relativ simpel in einem Satz das Meme zu kommentieren und zu sagen, ja, low effort, fasst keine Frauen an gegen ihren Willen etc. pp. Dass man sich, glaube ich, als Person, die immer Memes gesehen hat, das irgendwie relativ intuitiv, ja, also man versteht das, glaube ich, relativ intuitiv. Also ich weiß nicht, hast du dir schon ein paar Memes angeguckt, Marian, oder bist du so weit entfernt vom Internet?
Nein, klar, klar. Ich kann nur mit der Mehrheit der Sachen einfach nichts anfangen. Das ist, glaube ich, eher so das Ding. Also ich finde manchmal Sachen auch lustig, auch Sachen, die ihr beide macht, lustig. So ist es nicht. Aber ich habe einfach keinen richtigen Zugang bisher gehabt. Und ich glaube, es geht einfach, der ZuhörerInnen geht es auch einfach, glaube ich, genauso.
Ich denke, es ist doch nochmal ein Unterschied zu machen zwischen jetzt Sachen, die du beispielsweise Corgi machst. Das ist ja einfach meistens ein Corgi-Bild, ein süßes Corgi-Bild, das vielleicht irgendwie einen gewissen Bezug zu dem, was da steht, halt hat. Das ist natürlich intuitiv recht gut verständlich. auch andere Sachen, gut, die sind dann intuitiv verständlich für Leute, die in der In-Group sind. Beispielsweise, wenn man jetzt Sowjetunion-Memes nimmt und Antifa-Macker oder sowas, da muss man natürlich in der Szene sein, aber im Endeffekt sind die Sachen intuitiv gut verständlich. Aber es gibt ja dann schon gewisse Memes, die halt eine starke Referenz auf andere Memes halt haben und wo du eigentlich ein gewisses Verständnis dafür haben musst, um überhaupt da weiter zu verstehen, worum es jetzt eigentlich geht. Ich meine, es gibt genauso viele Beispiele mit Chad versus Soyboy, wo man dann sieht, ah, okay, der eine ist muskulös und sieht stark aus und der andere ist halt schmächtig und guckt auf den Boden. Natürlich ist da ein intuitives Verständnis einfach aus unserer Kultur heraus, dass die eine Seite gut und die andere schlecht ist oder die eine Seite beneidenswert und die andere nicht. Aber das ist ja nicht bei allen Sachen so. Dann geht's ja auch nochmal weiter in die Richtung von eher absurden Memes, also diesen absurdest Memes, wo man dann, wenn man nicht da drin steckt, eigentlich kein Verständnis mehr hat. Oder Deep Fried Memes, was es dann alles gibt, wo es dann wirklich schwierig wird für Leute, die kein Verständnis davon haben.
Ja, zum Beispiel bei den Deep Fried Memes oder bei diesen Absurdist Memes ist, glaube ich, der Humor dahinter dieses, ja, ich will es nicht Dadaismus nennen, aber ja, dieses absolute Absurde ist halt quasi genau das, was die Personen lustig drüber finden. Und wenn man sich so, ich kann ein YouTube-Video empfehlen, The Art of Shitposting heißt das. Da geht's halt genau darum, wie sich halt so Internet-Szenen bilden und so In-Groups und Out-Groups. Deswegen sind zum Beispiel Memes so super schnelllebig, dass man sich in dieser Gruppe auf eine Humorart verständigt und dann dieser Humor durch die Beiträge der Personen der In-Group immer weiter voranschreitet beziehungsweise sich immer ein bisschen ändert. Und so funktioniert halt zum Beispiel diese Gruppenbildung im Internet, dass man halt Personen, die versuchen, da rein zu grätschen, daran erkennt, dass der Humor halt nicht mit dem Humor der bereits existierenden Gruppe sich gleicht. Jedoch finde ich, dass man bei vielen Memes relativ schnell, wenn man sich das halt anguckt und ungefähr auf dem gleichen Level von Humor oder Shitposting-Skills ist etc., man auch relativ schnell reinkommt. Also zum Beispiel, es gibt ja sehr viele linke Tierchen. Ja, sorry. Ja, nee, aber es gibt halt unfassbar viele linke Tierchen auf Instagram und das sind Personen, die dadurch angefangen haben, sich das anzugucken und dann immer weiter da reingestiegen sind. Ich glaube, es gibt halt keine feste Antwort, wie man das halt lösen könnte. So funktionieren halt Memes. Also man kann das nicht irgendwie so relativ schnell lösen mit, ja, ich erkläre euch jetzt den Witz, sondern...
Das ist richtig. Zu dem, was Marian da eben nochmal gesagt hat, Memes sind natürlich inzwischen ultra populär geworden. Es gibt 50, 60-Jährige, die machen halt Merkel-Memes jeden Tag. Auch lustige, ne? Es kommt natürlich immer auf die Person an. Ich würde da zu dem, was Corgi da gerade gesagt hat, das noch ein bisschen ausdifferenzieren. Es gibt halt einfach Memes, die versteht man einfach, weil sie mit Wort und Bild direkt offensichtlich etwas mitteilen und direkt auf dieser Ebene funktionieren. Das gab's früher bis heute ja bei Böhmermann oder so, der hält ja auch mal Karten mit irgendwie Schrift oder Bild in die Kamera oder früher war es bei der Wochenshow. Also so diese Art Sachen oder so Sharepics, die dann von der Heute-Show gebaut werden zum Beispiel. Das sind ja effektiv gesehen heutzutage auch Memes. Was es dann gibt, und das ist sehr wichtig, ist diese Unterscheidung mit In- und Out-Group. Das ist im Prinzip, und da bin ich selber auch immer ein bisschen zwiespältig, es funktioniert halt wie Klickenbildung früher in der Kindheit, wo man sich dann nach bestimmten Styles und Szenecodes und so weiter ausdifferenziert. Das gibt gesellschaftliche Differenzierung, ist ja bis heute großes Thema. Und genau das Gleiche funktioniert auch bei Memes und bei der Meme-Kultur. Jede einzelne Seite baut sich seine eigene Followerschaft auf. Er schafft im Prinzip eigene Minicodes, die man nachvollziehen kann oder nicht. Und das war bei den Rechten damals so attraktiv, dass sie halt über diese brutale Edginess und diese sehr harten Witze ein bestimmtes Publikum abgegriffen haben und denen ein In-Group-Gefühl vermittelt haben, dass sie irgendwo zugehören. Und das halt in den anonymen Weiten des Internets. So Sachen wie Gamergate oder 4chan, Krautchan und so weiter sind genau deswegen in bestimmten Kreisen sehr erfolgreich gewesen. Und was es dann halt jetzt bei uns im politischen Sinne gibt, dann gibt es natürlich Memes, die haben einen Inhalt, der dann aber auf etwas verweist, was nichts mit Meme-Kultur zu tun hat, wofür man dann halt tatsächlich politisches Fachwissen teilweise braucht. Ich glaube, wir haben gestern oder vorgestern ein Meme geteilt von einer Kult-antifaschistischen Aktion, wo dann grüner Kapitalismus, also wer würde gewinnen, grüner Kapitalismus, und auf der rechten Seite stand GWG-Strich. Das versteht natürlich nur, es ist relativ bekanntes Ding aus dem Kapital von Marx, aber das muss man dazu halt verstehen. Ansonsten ergibt das Meme keinen Sinn. Und die dritte Sache, die angesprochen wurde, ist, wenn sich Memes auf Memes auf Memes beziehen. Und da kommen wir dann halt in den Bereich rein, wo es dann nur noch um kulturelle Codes geht, wenn dann drei Memes ineinander geshoppt werden, irgendwelche Gesichter ausgetauscht, Figuren ausgetauscht werden oder in irgendeine Star-Wars-Szene wird jemand aus Star Trek reingeshoppt. Die Star-Wars-Prequel-Trilogie hat ja inzwischen sehr viele weit bekannte Memes hervorgebracht. Das wird dann untereinander gekreuzt und dies und das. Und um das zu verstehen, muss man tatsächlich schon relativ große Zeit in diesem Sumpf verbringen, was der Marian vermutlich nicht tut und deswegen sich die Sachen nicht erschließen. Und da weiß ich selber halt auch nicht, ob man sich da nicht verliert in diesem kulturelle Codes und Szene-Codes und die Szene-Codes der Szene-Codes der Szene-Codes auszudifferenzieren und nachzuvollziehen, anstatt halt zu sagen, ich trete der Gewerkschaft bei. Also einfach nur so als ganz plakativer Gegensatz.
Das ist auch so ein bisschen was ich mich jetzt als relativer Laie, natürlich kenne ich auch Memes und habe mich damit beschäftigt, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, das habe ich natürlich überhöht dargestellt auch, aber es ist jetzt im Vergleich zu euch, ne, euch allen hier. Also die Frage, die ich mir dann eben gestellt habe, ist, was du eben gesagt hast alles, ja, es baut dann halt eben so eine wieder einfach auf so ein Szene-Ding halt auch auf und hat dann schon diese Bubbles und auch natürlich jeder Account für sich und so. Natürlich greift auch jeder Account für sich auch Leute vielleicht ab oder erreicht Leute, die bisher nichts mit linken Inhalten zu tun hatten. Das ist auch keine Frage. Aber die Frage ist dann schon auch, die man sich vielleicht auch allgemein stellen kann, wie kann man linke Memes so gestalten, dass sie eher ja allgemeinverständlicher sind und trotzdem lustig bleiben und trotzdem auch gewisse Sachen bedienen vielleicht und halt auch sich so einen Klassencharakter halt haben.
Also ich glaube tatsächlich, ein starkes Problem dabei ist, dass du schnell dann die Lustigkeit verlieren kannst. Ja. Weil es dann nämlich erzwungen wird. Und ich glaube, das ist wirklich sehr schwer. Das zeigt sich ja auch für mich so ein bisschen daran, wenn politische Gruppen von sich aus eigene Memes machen zu ihren Inhalten. Häufig wirkt das halt sehr erzwungen und eben nicht so kulturell spontan entstanden. Ich glaube, man müsste eher dazu daran ansetzen, dass man sagt, das Problem ist einfach die allgemeine Schwäche von Organisierungsangeboten. Weil wenn schon so eine gesamtlinke kulturelle Stimmung erzeugt wird durch eben diese Meme-Accounts, dann müssten einfach nur die Angebote zur Organisierung offener, direkter und spannender sein.
Und was ich noch ganz kurz hinzufügen will, ist, was ihr auch beide macht, ist ja, dass ihr halt aktiv eure Seiten auch nutzt, um über diesen Meme-Charakter hinaus zu verweisen, also andere Projekte zu pushen, wie zum Beispiel uns habt ihr beide gepusht, wofür wir auch sehr dankbar sind. Und das macht ihr auch in regelmäßigen Abständen. Das finde ich eben auch wichtig, dass es dann nicht nur darin bleibt, sondern dass man diese Reichweite auch nutzt, um darüber hinaus auch zu weisen. Das finde ich gut.
Für mich lässt sich das auf einen zentralen Satz runterbrechen, den wir uns auch immer wieder als Maßgabe nehmen. Es darf nicht zum Selbstzweck werden. Und das ist es. Ab dem Moment, wo es zum Selbstzweck wird und sich sozusagen mehr um die Form und das Posten dreht, als am Ende des Tages doch irgendwie um Inhalte oder um die Selbstdarstellung eher als um das, was man vermittelt, das sind die Abwege, auf denen man dann definitiv nicht wandeln sollte.
Da würde ich absolut zustimmen. Was halt noch wichtig ist, also wir haben ja mittlerweile unsere Reichweite und wir erreichen halt super viele Personen und naja, Teilen von kleineren Aktionen. Es gibt irgendwie Beiträge unter diversen Meme-Seiten, die halt auch die örtliche Antifa oder die Antifas, die dann auf Instagram sind, irgendwie verlinken. Wir werden ja auch angeschrieben mit Problemen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Kevin. Es melden sich Leute bei mir und schreiben mir über ein ganz konkretes Problem. Und dann bleibt uns halt nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, es ist schön, dass du jetzt diesen Infoslide postest und dass du irgendwie mein Meme verbreitest. Aber anstatt das zu machen, geh doch lieber auf die Straße. Versuch dich in irgendeiner Struktur einzubinden und versuch doch halt einfach wirklich Solidarität zu zeigen, anstatt das zu reposten oder da irgendwie betroffen drunter zu kommentieren. Weil das bringt im Endeffekt nichts.
Ja, also wir hatten das, ganz konkret erinnere ich mich jetzt an die Geschichte zur Kritik der Arbeit. Da haben sich dann ein paar Leute direkt darauf hingemeldet, weil das war natürlich reiner Inhalt ohne Witz. Das sieht man mal, glaube ich, von dem Tweet von Olaf Scholz zum 1. Mai ab. Und da haben sich halt gefragt, ja, was kann ich denn machen? Ist jetzt für uns natürlich, was ja auch bei Übertage immer mal wieder durchkommt, ein bisschen das Problem. An sich verweise ich Leute immer direkt an die Gewerkschaften. Jetzt, vor allem, wenn es um Arbeitsgeschichten geht, nun sind die großen Gewerkschaften in Deutschland leider die großen Gewerkschaften in Deutschland. Mehr schlecht als recht, wenn man es jetzt mal aus unserer Perspektive aus betrachtet. Besser als nichts, aber halt auch nicht das Gelbe vom Ei. Die V, die besseren Inhalte hat, leider viel zu klein, muss man auch leider sagen. Die kann ja nicht mit einer IG Metall mithalten oder so, bei allem, was sie richtig machen. Wir haben sie dann verwiesen an die Initiative für einen 4-Stunden-Tag. Weil das ist so eine Geschichte, die wir gerne pushen, Arbeitszeitverkürzung. Das kriegen wir auch ab und zu halt Fragen, wo kann man dann irgendwie hin? Die klassischen Fragen, zu welcher Antifa kann ich denn? Die haben wir schon lange nicht mehr gekriegt.
Also ich denke, was man immer gut machen könnte, auch von eurer Seite, ich weiß noch nicht, wie stark das passiert ist, wäre beispielsweise, wenn man das möchte, dann auch wirklich im realen Leben sich mit den Leuten zu vernetzen. Das ist natürlich immer eine Frage, möchte ich als Meme-Admin irgendwie offen auftreten, aber ein Beispiel wäre, Fantreffen damit zu verbinden, dass man gemeinsam auf eine Demo geht. Oder dann aus diesen Strukturen halt eine Discord-Community aufzubauen, aus denen dann neue Gruppen entstehen können. Ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit die rechten Strukturen bemühen, aber da hat das sehr häufig sehr gut funktioniert. Ich meine, wenn man sich anguckt, was aus den Discord-Communities von verschiedenen rechten YouTubern oder Meme-Seiten geworden ist, das sind teilweise schon relevante Strukturen, die sich dann auch nicht nur im Internet auffinden. Und gerade für rechte Strukturen war es ja auch so, dass die Sachen, die dann im realen Leben passiert sind, eigentlich die starken, bestärkenden Momente für sie waren. Nehmen wir da die verschiedenen rassistischen und sexistischen Anschläge, die es gab mit, ich bin gerade am Überlegen, wie hieß nochmal der in den USA, Elliot Watcher, Frauen ermordet hat aus seiner sexistischen Insel-Ideologie heraus, oder der Attentäter von Christchurch in Neuseeland, der dann starke Referenz eben auf verschiedene Memes hatte. Oder natürlich die Trump-Wahl, glaube ich, als krassestes Beispiel, wo dann diese Meme-Energie eingesetzt wurde, um Präsidenten in den USA ein reales Amt zu heben. Natürlich war das nicht nur deswegen, aber es hatte ja schon einen signifikanten Einfluss. Da muss man dann auch als Linke drauf schauen, wie können wir Ähnliches erreichen an realen Veränderungen in der Welt, die natürlich nicht so ein Dreck sind, wie das war.
Zu der ganzen Discord-Geschichte. Es gibt antifaschistische Discords. Ich glaube, Antifaschist Memes oder so heißt der Account, hat einen Discord. Wovor ich eher Angst habe, oder hätte, wäre so ein Repressionsapparat. Weil dann passiert auf Discord was, dann rutscht einem was aus und die planen da eine direkte Aktion. Und Discord ist kein sicherer Kommunikationsweg. Man kann alles mithören und alles mitschreiben, was man da spricht. Und dann hat man relativ schnell Polizei vor der Tür und irgendwie den Verfassungsschutz und keine Ahnung welche Organe sonst, die dann dich irgendwie versuchen zu verknacken. Das ist ein bisschen schwieriger. Des Weiteren finde ich, es existieren ja schon bereits antifaschistische Strukturen in fast jeder größeren Stadt oder in fast jeder Stadt in Deutschland. Und wenn man dann sagt, jo, guck doch einfach lokal nach, was da geht und wie es geht, dann können sich Menschen auch, glaube ich, auf Demonstrationen relativ gut vernetzen.
Also bei mir, ich schließe das persönlich aus. Also bei mir wird es strikt voneinander getrennt. Aktivismus und Online-Aktivität. Eine andere Sache wäre jetzt natürlich, würde man für eine bestimmte Gruppe oder Orga eine Seite betreuen. Das wäre natürlich auch Online-Aktivität. Aber an sich soll, nur auf mich selber bezogen, gehören die Sachen strikt getrennt. Das wissen auch nicht sehr viele Leute, was ich jetzt selber mache. Einfach, weil ich zum einen die Unabhängigkeit für meinen Content sehr hoch schätze. Weil wenn man damit selber dann in die Öffentlichkeit tritt oder sich Sachen zuordnet oder sich sozusagen Leute sozusagen als eine Art Gruppenbildung ranholt, dann ist man in der Verantwortung drin und fühlt sich jetzt, oder ich würde mich contentmäßig ein bisschen eingeengt fühlen. Auf der anderen Seite ist es auch immer ganz gut, wenn Leute nicht wissen, wer man ist. Und da sind jetzt auch nicht nur unbedingt Rechte gemeint. Dass man natürlich als linker Account oder linke Seite in regelmäßigeren Abständen Morddrohungen von Nazis bekommt, die natürlich in der Regel alle völlig aus der Luft gegriffen sind, weil woher will irgendwer aus Wernigerode wissen, an welchem Baum der jetzt klopfen muss, um mich zu finden? Das funktioniert nicht, aber das gibt's. Aber es gibt natürlich auch in linken Kontexten, da das Thema Nord wurde ja gerade schon mal angesprochen, und es gibt ja so ein paar Punkte, die generell sehr umstritten sind innerhalb der Linken, wo es so Kämpfe um Diskurshoheit geht. Und da ist es dann teilweise einfach sehr viel angenehmer, wenn man im Privatleben nicht mit Online-Sachen die ganze Zeit konfrontiert wird.
Belästigungen gehören bei mir zumindest in der Wochenordnung. Also ich kriege jede Woche irgendwie, irgendjemand will mir seinen Pimmel schicken oder irgendeine Person meint, sie hätte meine Adresse herausgefunden und schickt mir irgendwie einen Standort in Leipzig. By the way, ich lebe nicht in Leipzig. Keine Ahnung, das gehört dazu. Und ich glaube, wenn es ein Gesicht zur Meme-Seite gäbe, dann würden Leute dich erkennen und die auch eher Gewalt antun bzw. androhen. Und außerdem, nicht jeder Arbeitgeber findet das, was wir im Internet machen, gut. Das kann halt deine Zukunft in Anführungszeichen relativ schnell ein bisschen verbauen.
Ich hatte es auch mal eine gewisse Zeit etwas offener gehalten, das hat sich aber nicht als sinnvoll erwiesen, weil dann kommen irgendwelche Leute, die Sachen nicht verstehen oder die einfach, die dich selber überhaupt nicht mögen, und dann wird man wegen Geschichten, wo man vielleicht jetzt auch nicht selber mal die beste Position gehabt hat, weil man lernt ja im Laufe der Jahre und so weiter, aber auf einmal ist man dann im Prinzip Ziel von Recherchegeschichten oder zumindest Leute sagen, dass sie das tun wollen oder machen wollen und so. Und dann ist man halt innerlinks in irgendwelchen Geschichten drin, wo man sich halt sagt, so, hey, wegen persönlicher Animositäten hat man gerade mehr Stress mit Linken. Vor allem, wenn irgendwie Sift-Twitter mal wieder durchgeht und man durch irgendwelche Bubbles gejagt wird, egal ob die nun von Stalo, Bubble bis sonst wohin geht. Und wenn man da ein bisschen bekannter wäre, würde irgendwer irgendeinen kennen und 99 von 100 machen es nicht, aber eine Person gibt dann Info weiter und dann wird der angekündigte Hausbesuch in Jason Bourne-Art dann halt eventuell doch mal durchgeführt. Oder man geht in irgendeine Kneipe und auf einmal stehen dann da ein paar Leute vor dir und das war's irgendwie. Das ist jetzt sehr dramatisiert zusammengefasst, aber das gibt's ja durchaus. Dass Leute von Demos geprügelt werden und so, das kommt ja auch ab und zu mal vor. Weswegen jetzt eine direkte Struktur, ein direkter Strukturaufbau über so einen Account ist für mich nicht so die Sache.
Das wäre jetzt eine etwas härtere Überleitung auf jeden Fall, aber da wir jetzt da, glaube ich, auch das ganz gut abgeschlossen haben, gehen wir mal über zur unkritischen Verwendung von Templates durch Linke. Und ich hatte ja gerade auch schon mal ein bisschen gesagt, so wie das jetzt bei Rechten funktioniert hat. Und wenn man sich das anguckt, dann hat man das ja auch eigentlich diese Form, wie das bei Rechten funktioniert, recht stark als die Norm wahrgenommen, wie das bei Memes funktioniert. Und ich meine, wenn man sich anguckt, die Herkunft vieler dieser Memes, die jetzt auch von linken Seiten verwendet werden, sind ja dann ursprünglich auf 8chan oder 4chan zurückzuführen. Egal ob jetzt Chat versus Soyboy, Pepe und Wojak und die ganzen Entwicklungen, die davon dann ausgegangen sind. Da sind ja trotzdem immer noch Ideologieversatzstücke, die man davon übernimmt, die definitiv eher aus einem rechten Weltbild stammen. Also bei Chat versus Soyboy eine bestimmte Konstruktion von Männlichkeit, die als positiv wahrgenommen wird. Oder auch bei dem, was für Sachen dann bei Wojak da geframed werden, kann man ja auch immer wieder eher konservative oder reaktionäre Inhalte vernehmen. Wie war das bei euch? Habt ihr euch da auch mit auseinandergesetzt?
Boah, also wenn ich nur schon die Namen höre, kriege ich schon wieder Hals. Das ist also wirklich, das ist so ein Thema, das mich selber tierisch aufregt. Insbesondere, wenn man jetzt so bei diesem Chat versus Zoyek oder was weiß ich, wie diese Memes da heißen. Zum einen, wenn man so die Meme-Apps hat und die Namen liest, dann steht da halt Zoyek. Und jeder, der auch nur mal ein halbes Jahr irgendwie online unterwegs war und sich mit halbwegs aktuellen Diskursen des Antifeminismus oder des Maskulinismus auskennt, weiß halt, dass Soyboy eine originär aus der radikal Rechten kommende Bezeichnung ist für verweiblichte, sozusagen tuntige Männer, basierend auf dem Mythos, dass in Sojaprodukten viel Östrogen enthalten sei und deswegen die Männer verweiblichen und verweichlichen und die echte Männlichkeit stirbt. Dass in Bier zum Beispiel mehr Östrogen drin ist als in so einer Sojamilch, interessiert die natürlich nicht, aber sozusagen dieser Vorwurf von Soja als Soyboy, natürlich auch noch in Verbindung mit dem, was man vielleicht so als Hipster bezeichnet oder als moderner Ökomann oder so, also sozusagen dieses linksgrüne im negativen Sinne. Das verfickte Template heißt so und Linke, ja yeah, geil. In irgendwelchen Meme-Apps, die zu 100.000 runtergeladen werden, steht dann Chat versus Soyek drin. Und der Chat hat natürlich einen dicken Penis in der Hose, rennt rum, wie irgendwie frisch aus der Boss-Transformation kommt und ist dann halt auch noch der coole Typ, der irgendeinem anderen, der sozial ausgegrenzt wird, weil er Eigenschaften vorweist, die halt nicht cool sind, ist er denen halt massiv überlegen. Und dann kommen halt Linke an und selbst wenn sie es ironisch brechen mit ja, ich habe Klassenstandpunkt, du nicht. Das sind Ausgrenzungsmechanismen im Template drin und Linke peilen es nicht und verwenden es weiter, weil es ist ja ironisch gebrochen oder so.
Oh. Ich fand immer ein ganz nettes Detail so aus linker Szene-Sicht, dass der Soyek oder halt bei Chat versus Virgin dann eben der Virgin, dass der New Balance Schuhe trägt. Das fand ich dann so aus Antifa-Sicht eigentlich ganz witzig, dass die Leute das dann weiterverwenden. Vielleicht muss man die Schuhe da mal wechseln.
Ich dachte nur, Macker tragen New Balance Schuhe.
Keine Ahnung. Wir tragen natürlich, wie immer wieder auf der Seite bekannt gegeben, nur Adidas. Die drei Streifen des Klassenstandpunkts, was anderes wird hier nicht getragen. Nee, aber es ist tatsächlich so, die Meme-Übernahme von Rechten, also dass wirklich originär rechte Templates und Bezeichnungen übernommen werden, die auch nach rechten Mechanismen funktionieren. Halt dieses Chat versus Virgin-Meme, das ist halt Incel-Ideologie im Zentrum. Das kann man verweisen auf das Buch von Veronika Kracher, Incels. dass auch diese ganze Online-Meme- und 4chan-Boardkultur ordentlich auseinandernimmt. Die Logik bekommt man nicht aus diesem Meme heraus. Die Incel-Ideologie ist das Template selber, die Funktionsweise davon. Und das wird übernommen und alle fühlen sich damit super happy. Ja. Da kriege ich immer Hals.
Wobei man sagen muss, dass die meisten Memes, die benutzt werden, beziehungsweise die auch in diesen Apps, es gibt ja tausende Meme-Apps, genutzt werden, sind tatsächlich alle, also ja, sind tatsächlich aus 4chan herausgenommen worden. Also Meme-Kultur entsteht bei 4chan und 8chan und es gibt halt wenige Kanäle, die originelle Templates benutzen außerhalb von 4chan und 8chan. Also klar, es gibt noch Reddit, aber ist quasi das Gleiche in ein bisschen liberaler und whatever. Was eine gute Art und Weise ist, dem zu umgehen, ist, sich selber die Templates suchen. Ich benutze auch relativ oft so Meme-Generatoren, aber viele meiner Templates sind einfach plain Screenshots von irgendwelchen Google-Bildersuchen, beziehungsweise versteht auf meiner Timeline und ich denke mir gerade in dem Moment ein Meme zu aus und screenshotte das und reposte das, beziehungsweise poste halt das Meme dazu. Wofür ich zum Beispiel sehr dankbar bin, ist, meine Community ist relativ woke. Und sobald, ja, dieses Wort ist auch manchmal ein bisschen weird, aber ich habe eine relativ woke Community. Also ich kriege auch Ermahnungen, wenn ich Triggerwarnungen nicht einbaue oder CNs. Beziehungsweise wenn mal irgendwie ein Meme daneben ist oder ein Meme aus der rechten Szene kommt, kriege ich relativ schnell relativ viele PNs und dann heißt es so, jo, guck mal, das kommt da und daher, überleg's dir doch nochmal. Und dafür bin ich auch relativ dankbar, dass man da halt auch selber ermahnt wird und dass die Community, wenn man das so nennen darf, keine Berührungsängste hat.
Ein Problem, was es dabei auch gibt, ist, aus Werbegründen will ich jetzt halt den Namen nicht nennen, weil es gibt immer so einige Seiten, die sich halt einerseits in der Selbstreferenzialität verlieren, die halt einfach nur Insiderwitze von Insiderwitzen von Insiderwitzen bringen von sich selber und dabei dann aber versuchen, irgendwie noch hervorzustechen und dann halt immer weiter abdriften, halt auch teilweise rechte Templates zu nehmen, weil der Inside-Joke ist ja, dass man es gar nicht ernst meint und dann macht man ein rechtes Meme ironisch und ironisiert dann in einem weiteren Post mit einem weiteren rechten Meme das nochmal, verliert sich immer weiter in solchen Sachen drin und wenn man keine Ahnung davon hat und sich die 50 Memes in der Woche nicht anschaut, dann guckt man darauf und sieht 5 von 10 Memes, die rechts sind, wo denn der Juna-Bomber einen anlächelt oder irgendwelche Geschichten. Und es ist so, was zur Hölle? Fällt dir das dann nicht selber auf, wo du gelandet bist? Aber es ist alles dann immer nur ironisch gemeint. So, nichts davon ist ernst gemeint, angeblich. Und das ist schwierig. Und ach so, eine Sache, die du gerade doch mit 4chan und 8chan angesprochen hast und so weiter. Die zweite große Quelle aktuell für Meme-Templates ist die Werbeindustrie. Vor allem Marvel, bei denen sieht man das hervorragend. Marvel bringt einen neuen Kinofilm raus. Du hast in derselben Woche 3, 4 neue Templates mit Szenen, die nicht im Trailer sind. Das heißt, die nur im Kino laufen. Und das ist in höchster Auflösung.
Das ist Kalkül.
Die durchforsten ihre Filme nach memebaren Szenen, schmeißen 20 davon raus, mit 5er-Paketen über 3 Wochen hinweg verteilt. Und das Internet macht die Werbung.
Das wird auch zum Beispiel in so Rap-Videos, also TikTok ist ja jetzt der neue Shit für junge Menschen.
Ist ja bloß Memes in Videoformat.
Genau, und das wird, also es gibt halt zum Beispiel tatsächlich Agenturen, die das genauso anbieten und sagen, jo, wir wissen ungefähr, was halt junge Menschen TM lustig finden und wir können jetzt euch irgendwie eine Szene ins Video oder irgendwie erklären, wie ihr eine Szene ins Video baut, die halt memeable ist oder einen Song so strukturiert, der halt ganz gut zu der TikTok-Kultur passt und dann hast du halt diese viralen Effekte, die dann diesen Erfolg bei zum Teil schwachsinnigen Texten und schwachsinnigen Filmen halt irgendwie versprechen.
Wahrscheinlich erfolgreichste Meme aller Zeiten, also garantiert der letzten 10 Jahre, ist ja das eine Drake-Meme aus Hotline Bling mit dem und Zustimmung.
Ja. So.
Das war selber nicht geplant, aber sie haben halt das Video gedreht und als sie sich dann die Aufnahmen angeguckt haben, war sofort klar, das Ding wird in Memes untergehen, das gesamte Video, weil es halt mit diesen Mini-Bewegungen, diesem einfach gehaltenen Hintergrund, du musst nichts verändern, du brauchst nur einen Screenshot nehmen und hast deine Vorlage. Und weil das so durch die Decke gegangen ist, ist vor allem im popkulturellen Bereich. Mercedes selber wird sich nicht groß mit Memes beschäftigen, weil die wollen halt nicht mit Comic Sans bedruckt werden. Die wollen keinen Mercedes, wo in Archive Black Fettschrift irgendwas draufsteht. Das passt nicht zu Mercedes. Das ist ein hochwertiges Produkt, die wollen durchgestylte Bilder haben. Also Mercedes wird keine Meme-Templates direkt zur Verfügung stellen, nicht direkt. Aber alles, was mit Popkultur zu tun hat oder Lifestyle, wie zum Beispiel Coca-Cola mit ihrem Badabababa, bei allen kommt im Kopf, ich liebe es. Das ist im Endeffekt ein Meme. Das ist ein Mem, ne? Eine Gedankeneinheit, die zusammengefasst wird, die als Werbung funktioniert. In diesem Bereich gibt's, wie gerade schon gesagt, riesige Agenturen, die halt genau das machen. Die versuchen, alles zu durchforsten, was ist memebar. Und da sieht man vor allem halt in den Meme-Apps, die halt automatischen Content bereitstellen, dass fast alles davon kommt aus Filmen oder Musikvideos oder aus einem popkulturellen Hintergrund. Und ganz wenig ist Situatives aus der Realwelt.
Man muss sich halt auch bewusst werden, dass unser Humor auch rationalisierbar ist. Also es gibt sehr, sehr komplexe Algorithmen, die halt irgendwie auch vorhersagen können, was wir witzig finden oder mit welcher Wahrscheinlichkeit wir etwas witzig finden und dass auch sowas wie Humor quasi durchindustrialisiert ist und dass du irgendwo Eingaben hast und dann Ausgaben hast und dann Instagram oder der Algorithmus von Instagram dir die irgendwie 500.000 BenutzerInnen anzeigt, die potenziell deinen Scheiß witzig finden.
Aber ich meine, nichtsdestotrotz ist es ja sehr häufig so, dass das, was als Cringe gewertet wird als lächerlich oder nicht funktionierender Humor, trotzdem meistens von dieser geplanten Seite kommt, wenn ich das so wahrnehme. Also gerade in Deutschland fällt mir da was ein, da gab es doch diese verschiedenen Sparkassen-Memes oder was auch sehr häufig durch einen Wolf dann gedreht wurde, war dieses ganz früher diese KFC-Werbung, wo dann verschiedene ältere Memes eingebaut wurden. Das ist doch dann gerade das, was eigentlich nicht so gut aufgenommen wird, sondern eher ist es dann, wenn diese Templates eben produziert werden, wenn diese mimifizierbare Kultur produziert wird. Natürlich wird dann Augenmerk drauf gelegt, aber es eben nicht explizit als Meme schon produziert wird und dann das erst später nochmal von der Kultur selber umgedeutet wird. Außer jetzt vielleicht sowas wie diese Twitter-Accounts von verschiedenen Firmen, die dann polemische Kommentare irgendwo drunter packen oder dann Sachen schreiben, die eigentlich nichts mit ihrem Produkt zu tun haben, um dann eben näher an den Massen und witzig und ironisch zu wirken.
Was man an dieser Stelle sagen muss, ist, was du gerade meinst, ist offensichtlich erkennbare Werbung in Meme-Format. Das ist natürlich wie wenn irgendwelche Werbefuzzis seit den 80ern und 90ern versuchen mit Hip-Hop oder Techno irgendwie Werbung zu kreieren und einfach nur absolut peinlichen Müll fabrizieren, als offensichtlich erkennbar, weil man die szenespezifischen Codes, die Ansprechheit und weil man halt gar nichts gerafft hat. Das gibt's, was aber das Marvel-Beispiel halt einfach zeigt. Sie haben natürlich Filme, die sehr auf eingängiges Verständnis, große Bildgewalt ausgelegt sind und szenisch selber viel auf einem Bildschirm darstellen wollen, was einfach zu entschlüsseln ist. Die stellen die halt die Templates zur Verfügung und lassen das Internet machen. Und genau darauf sind viele Agenturen inzwischen spezialisiert. Denen geht's nicht darum, eine Sparkassenwerbung mit Memes zu machen, sondern denen geht's darum, der Subkultur das Gefühl zu geben, dass sie was Eigenständiges machen mit einer Vorlage, die ihnen aber untergeschoben wird. Und dadurch die Sachen pushen. Diese Geschichten auf TikTok, früher waren das ja Vines, so kurze Videoclips, sind ein perfektes Beispiel dafür. Oder wenn wir diese gesamte Influencerin-Schiene noch mit reinnehmen, ne? Da werden dann halt Leute bezahlt, dass sie irgendwas in die Kamera halten und dann ihren Hunderttausenden, Millionen treuer Fans erzählen, wie toll Abu Dhabi ist. Oder dieser neue Trockenföhn für die feuchten Hausecken. Das ist offensichtlich erkennbar, aber manchmal steht auch einfach bloß ein Laptop hinten rum. Die erfolgreichsten Werbegeschichten sind die, die nicht offensichtlich als solch erkennbar sind und dann viral gehen.
Ich meine, als politisches Beispiel kann man ja auch Trump da einfach nehmen. Es gab ja verschiedene Politiker, die von sich aus bewusst Memes über sich selber gemacht haben, die dann überhaupt nicht funktioniert haben von ihren eigenen Werbeagenturen. Aber Trump hatte ja einfach nur Vorlagen mit seinem Verhalten und seinen Anspielungen dann auf Memes, die aus der Rechten kamen und einfach eine Referenz zu geben, immer wieder dann anzusprechen. Übrigens hier dann 4chan oder Reddit einfach so als Name-Drop zu machen oder dann Sachen aus der Meme-Kultur, die dann natürlich von der Bubble wieder aufgenommen wurden, dann wieder zu eigenen Memes verarbeitet wurden und natürlich auch eine Bestärkung.
Der Typ ist ja auch eine wandelnde Meme.
Ja, natürlich ist er eine wandelnde Meme. Das heißt, alles, was er tut, kann natürlich verwendet werden. Aber ich glaube, der hatte da auch ein gewisses Bewusstsein für. Und in Deutschland wurde es natürlich auch versucht zu reproduzieren mit, wie hieß nochmal dieser eine SPD-Heini, bei dem das auch gemacht wurde, aus
Würsel. Der Schulz. Der Schulz,
zu dem ja auch geändert hat. Ich glaube, Schulz oder Scholz, keine Ahnung. Aber da wurde es ja auch auf jeden Fall nicht funktionierend versucht.
Du musst dir halt auch vorstellen, Trump hatte ein milliardenschweres Team hinter sich, das wie im Hintergrund auch Social-Media-Kampagnen gefahren hat und Daten gesammelt hat. Also ich glaube, bei Trump, die heißen Cambridge Analytica oder so.
Cambridge Analytics, ja.
Ja, genau. Da gab es ja auch eine riesengroße Klage in Großbritannien, damit man die Daten irgendwie auch erfassen konnte und datenschutzrechtlicher Fu. Und hast du nicht gesehen, bei Trump waren die Memes dazu auch ein Kalkül und auch Memes, die den politischen Gegner, beziehungsweise in dem Fall die politische Gegnerin Hillary Clinton, auch niedermachen sollten. Das war auch alles einkalkuliert. Also die wussten schon, wie die da ihr Marketing machen wollen.
So ein kleines Gegenbeispiel, was mir gerade noch einfällt, ist eine Pepsi-Werbung von vor 3 Jahren oder so, wo man sich dann, wie es ja von Unternehmen immer zeitgeistmäßig gerne gemacht wird, man schaut sich an, was für kulturelle Dinge, soziale Bewegungen gibt es gerade, an die man sich versuchen kann anzudocken. Und da wurde dann so eine Protestszenerie aufgebaut, wo dann auch die Polizei, die amerikanische Polizei, dann in voller Montur steht und natürlich ein super diverser Protest, alles in besten Bildern, super geschriebene Schilder, alle sehen top aus, die Sonne scheint, bla bla. Und ganz zum Schluss reicht dann natürlich die, ich weiß nicht, war es denn eine POC-Frau, auf jeden Fall war es eine Frau, reicht dann dem einen Polizisten noch eine Pepsi drüber, in der man dann zusammen vereint wäre. Das ist natürlich auf eine sehr einfache und hochproduzierte Bildsprache ausgelegt. Das Ding wurde dann natürlich adaptiert von Linken. Es ist nicht super populär geworden, aber da kenne ich das, sowohl der Spot selber als auch der Screenshot davon. Das wurde natürlich entsprechend umgedreht, weil man an diesem Beispiel natürlich direkt aufzeigen kann, wie Milliardenunternehmen versuchen, sich anzudocken und aus Dingen zu kapitalisieren, die dann wiederum soziale Bewegungen entschärfen, auf einen größeren Zeitraum gesehen. Das ist dann halt nicht als Meme direkt geplant, wird dann aber gemacht, nur sozusagen so eine Art Gorilla-Market, also oder sozusagen so eine Gorilla-Taktik, die Sachen dann ins Gegenteil zu verkehren. Das findet halt sehr wenig statt. In der Regel werden die Sachen halt einfach positiv oder lachhaft aufgegriffen. Das bekannteste Beispiel aus diesem Jahr wäre wahrscheinlich Bernie Sanders, der innerhalb von 20 Stunden, glaube ich, das gesamte Internet kaputt gemacht hat, weil er auf dem Stuhl gesessen hat. Sowas gibt es auch, aber halt relativ wenig.
Das ist jetzt das erste Mal vorgekommen in der gesamten Aufnahme, dass niemand hechelnd direkt an dem Entmuten-Button liegt und direkt irgendwie unbedingt was nachschiebt. Ich denke, das zeigt auch so ein bisschen, dass wir so langsam zum Ende kommen. Wir haben auf jeden Fall eine gute Aufnahmezeit. Ich meine, wir könnten, glaube ich, so unendlich weiterreden und wir haben ja auch ein paar Punkte nur angeschnitten.
Ja, aber ich meine, gibt's denn gerade was bei euch, was noch auf jeden Fall mit rein sollte, was euch jetzt auf Anhieb einfällt?
Ich würde sagen, den Leuten mal vielleicht ein paar Empfehlungen geben, was die sich noch reinziehen können und nochmal deutlich machen, dass Bilder reposten kein Aktivismus ist, sondern noch so ein Aufruf, dass man sich vielleicht doch noch organisieren möchte, auch außerhalb des Internets stark gegen Rechts und Sexismus und den ganzen Scheiß machen sollte.
Das auf jeden Fall, was ich als Empfehlung abgeben kann, neben Incels von Veronika Krachers, von Angela Nagel, Kill All Normies, mehr Essay als großes Buch, es ist jetzt nicht so umfangreich, aber sehr gehaltvoll, die nämlich die gesamte 4chan, 8chan-Schiene, Messageboards und so weiter aufgreift und das einmal sehr verständlich, nachvollziehbar runterbricht. Das ist tatsächlich für Leute in unserer Position, die da sehr viel drin hängen, nicht unbedingt brutal neue Erkenntnisse drin, aber es fasst die gesamte Mechanik, die gesamten Mechanismus, den es dahinter gibt, hervorragend zusammen. Was ich da noch als Tipp, auf YouTube gibt's einen YouTuber, weil wir das vorhin hatten, mit wo die Linke noch Baustellen hat. Was sie sehr gut machen, zumindest im englischsprachigen YouTube, ist Video-Essays. ContraPoints wurde ja schon angesprochen, aber auch PhilosophyTube und so weiter gibt's sehr viele, sehr gute.
Ja, sie hat sehr gute Videos.
In Deutschland ist das, gibt's das noch nicht. Da ist jetzt.
Sorry, wenn ich gerade reingrätsche. Die Linda von Vertraut und Seltsam.
Genau, den wollte ich auch gerade empfehlen. Ja, da habe ich auch große Hoffnung drin, wenn die Produktionsqualität, die wird ja jetzt besser, dass es dann auch auf den Standard kommt. Aber was ich da als Empfehlung habe, ist Tom Nicholas, der, glaube, aus London kommt, also auf jeden Fall aus England, der sich sehr umfangreich mit auch Shitstorm und Online-Kultur und so weiter auseinandersetzt, aus einem soziopolitisch-philosophischen Kontext. Wenn man Englisch kann, da kann man sehr viel, wenn es um diese Themen geht, sehr viel mitnehmen. Da schaue ich sehr gerne rein.
Ich denke, sonst noch zu Meme-Kultur fällt mir auf jeden Fall das Cringe-Video von ContraPoints ein, was auch einen interessanten Beitrag zu leistet. Ansonsten noch auf YouTube zu Popkultur auf jeden Fall bei Jacob Geller mal reingucken, der gute Video-Essays über Videospiele und Popkultur hat. Was natürlich auch immer geht, ist Lindsay Ellis noch von der linken Seite, was bezüglich Medienanalyse. Und ich meine, ansonsten wurden die zwei großen Damen im Biss, nämlich ContraPoints und PhilosophyTube, ja auch schon genannt.
Jo, und ansonsten würde ich sagen, schließen wir, oder?
Recht herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Mir auch.
Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Also es hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht. Selbst mir als quasi, wie sagt man es, Boomer. Ich könnte echt bald ein Boomer sein, wenn das so weitergeht.
Aber Adultismus ist das, ne? Haben wir gar nicht drüber gesprochen, über die anderen problematischen. Ja, also ich finde es auch echt nochmal wichtig, das habt ihr jetzt ein paar Mal angesprochen, nochmal zu sagen, wirklich, repostet nicht nur Bilder, werdet aktiv auf der Straße, wenn ihr das in den Memes seht, übertragt das auf die Straße, weil bei den Rechten könnt ihr sehen, die machen das nämlich mit tödlichen Folgen, und wenn wir uns dann auch nur in so eine Internetbubble zurückziehen, dann bleibt es leider dabei, dass die Rechten ihren Scheiß auf der Straße durchziehen und wir uns weiter in unseren Echo-Chambers und Subkulturen jetzt auch noch im Internet und nicht nur in der Zähnekneipe aufhalten.
Ich wollte noch ganz kurz, an der Stelle will ich noch mal kurz reingrätschen, weil das mir tatsächlich immer ein Anliegen ist. Antifaschismus in Deutschland funktioniert ziemlich gut, also relativ gut. Allerdings, ja, wenn man sich internationalen Vergleich anguckt mit den USA oder so, die freuen sich, wenn sie irgendwie 100 Leute zusammenbekommen. Und Recherchestrukturen und so weiter sind hier relativ, im Vergleich relativ gut. Ich komme selber aus der Ecke, wo das nicht der Fall ist, aber an sich, es gibt immerhin Antifa so, das ist, woanders gibt es das überhaupt nicht. Was mir allerdings wichtig ist, die radikale Linke hat halt tatsächlich jenseits vom Antifaschismus und von so einem antirassistischen, antifeministischen Kämpfen halt Gewerkschaftsarbeit tatsächlich stark vernachlässigt. Am 1. Mai geht es halt mehr darum, irgendwie Bullenautos zu schrotten, an sich kein Problem, aber für 20 Euro Mindestlohn Bullenautos zu schrotten, wäre noch besser. Weswegen ich immer sage, wenn man irgendwie die deutschen Gewerkschaften halbwegs auf Zug kriegen will oder könnte, geht dort rein, versucht euch da zu organisieren, schließt euch aktuell Pflegebewegungen, Pflegenotstandgeschichten, Wohnrauminitiativen, irgendetwas an, was sich mit der sozialen Frage beschäftigt, und versucht, die Dinger größer und auf Zug zu bringen.
Und die FAU bitte nicht vergessen, auch wenn du gesagt hast,
ja, das ist
natürlich nicht unrecht, aber ich halte schon es für schwierig, die großen Gewerkschaften wirklich wieder auf.
Wir wollen jetzt keine
Gewerkschaft
einfach und kommt auch du zur FAU.
Genau.
Aber geht natürlich auch als radikale Linke mal in die anderen Gewerkschaften rein und bildet da radikale Basisgruppen drin.
Und das sind doch schöne Schlussworte. In dem Sinne, Glück auf und bis bald.
Bis denn.
Ciao.
Ciao.